Deutschlandfunk Kultur Interview.
In unserer Reihe Woran arbeiten Sie gerade? Geht es heute um eine Lerngruppe der etwas anderen Art, die der Terroristen nämlich, mit der sich die Ethnologin Caroline Görzig intensiv beschäftigt. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Wie Terroristen lernen am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Guten Tag, Frau Görzig.
Guten Tag.
Womit beschäftigen Sie sich denn gerade ganz konkret?
Ganz konkret, also momentan in meiner jetzigen Forschung suche ich nach Mustern oder auch Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung des Terrorismus. Und das klingt jetzt nicht besonders konkret, kann ich mir vorstellen, aber das hat viele konkrete Elemente. Also nützlich ist zum Beispiel das Modell von David Rappaport, dem amerikanischen Politologen, der über die vier Wellen des modernen Terrorismus gesprochen hat. Und ich versuche jetzt zu schauen, kann man da noch mehr mitmachen? Was kann man noch aus diesem Modell machen? Und kann man daraus auch Aussagen für die Zukunft treffen oder eben auch für die Gegenwart?
Sie versuchen also zu verstehen, wie und auch warum Terrorismus funktioniert?
Genau, also Wirkmechanismen. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Also es gibt einmal die Möglichkeit, auch nach Motivationen zu fragen, Ursachen, sich auch mit Individuen zu beschäftigen, also mit individueller Radikalisierung. Auch das haben Mitglieder meiner Forschungsgruppe getan. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Fokus auf Organisation zu richten und dann eher auf organisationale Zusammenhänge. Und es gibt auch die Möglichkeit, das beides zu verbinden. Also es geht uns zum Beispiel darum, auch diese Blackbox von Terrorgruppen einfach mal ein bisschen aufzubrechen. Es ist ja sehr schwierig, da hineinzuschauen, weil einfach der Zugang so schwer ist und uns interessiert. Aber was passiert da eigentlich zum Beispiel zwischen Anhängern und Anführern? Welche Dynamiken und Prozesse laufen da ab? Und was sagt das auch darüber aus, wie sich so eine Organisation in ihrem Kontext verhält, also im Umfeld? Ja.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das Spannendste, was Sie bisher herausgefunden haben?
Das Spannendste? Also spannend ist jetzt unsere Beschäftigung mit der aktuellen fünften Welle. Also Rappaport, den ich ja schon erwähnt hatte, hat ja von vier Wellen gesprochen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir am Anbeginn oder vielleicht schon mittendrin einer fünften Welle des Terrorismus stecken und nehmen an, dass es sich hier um eine rechtsterroristische Welle handelt. Und interessant ist zum Beispiel dabei auch, dass es sehr viele Parallelen zwischen verschiedenen Formen des Terrorismus gibt, dass also auch zum Beispiel Rechtsterroristen von Linken und auch Islamisten lernen, also auch die Lernprozesse zwischen verschiedenen Gruppen und Formen von Terrorismus. Und also das finde ich besonders interessant, diese zwischen den verschiedenen Gruppen, auch die Diskurse, die da stattfinden, die Narrative.
Diese Wellen, das müssen wir vielleicht noch so ein bisschen erklären. Kann man sich das so vorstellen über die Zeit hinweg, dass die sich aus der Zeit heraus entwickeln, aus einer bestimmten Stimmung heraus? Oder?
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein weltpolitisches Geschehen, dass das Entstehen einer Welle beeinflusst. Rappaport hat ja davon gesprochen, dass eine Welle circa 40 Jahre dauert, also in etwa eine Generation, also auch eine Generation, die dann geprägt ist durch ein weltpolitisches Geschehen. Und der hat halt unterteilt in die anarchistische Welle aus dem späten 19. Jahrhundert, dann der antikolonialen Welle bis in die 60er Jahre, dann die Welle der neuen Linken und dann die religiöse Welle. Also diese vier Wellen, die sich jeweils überlappen. Und es ist schon so, dass jede Welle auch durch eine bestimmte Energie getragen ist, durch bestimmte Geschehnisse, die diese Zeit prägen. Und das ist eben auch das Interessante, weil Sie mich auch danach gefragt haben, was das Spannendste ist, wie verschiedene Gruppen sich dann auch einordnen in globale Diskurse und auch zum Beispiel alle eine gemeinsame Literatur lesen, obwohl sie eigentlich geografisch und ideologisch sehr weit voneinander entfernt sind. Also das ist schon sehr spannend, wenn zum Beispiel die IAA Nordirland vom ANC in Südafrika lernt oder die Argumentation der ägyptischen Jamaat Islamiyah sehr ähnlich ist der der IAA, wenn sie sich moderieren und mäßigen. Also solche Parallelen zu entdecken, solche Muster eben, das ist besonders spannend für uns.
Sie haben vorhin auch davon gesprochen, von der Motivation, also was die Menschen letztendlich motiviert, in den Terrorismus zu gehen. Jetzt haben Sie im Zuge Ihrer Forschung ja auch persönlich Kontakt gehabt zu Terroristen. Was waren das für Begegnungen?
Ja, also wir haben auch Mitglieder aus meiner Gruppe und ich selber am Feldforschen durchgeführt in verschiedenen Ländern und haben eben auch Interviews geführt.
Und mit wem zum Beispiel?
Also ich habe zum Beispiel mit Mitgliedern der Hamas gesprochen, Mitgliedern der Jamaat Islamiyah oder auch der IAA. Und was vielleicht interessant ist, dass viele dieser Menschen eben wirklich sich auf eine gemeinsame Literatur auch beziehen. Also man merkt wirklich, dass eine gemeinsame Literatur gelesen wurde und dass Sprache und Argumentation oft sehr ähnlich ist von Mitgliedern sehr verschiedener Gruppen. Und ansonsten haben wir auch einen Workshop letztes Jahr durchgeführt mit dem Thema, wie anders sind denn Terroristen zu anderen Menschen oder Organisationen, zu anderen Organisationen, wie zum Beispiel eine Business-Organisation. Und dass es da sehr viele Parallelen gibt und vieles an dem, was man da trifft, diese Menschen auch sehr viel Menschen wie du und ich sein könnten, als man sich das vielleicht aus der Distanz vorstellt. Also,
ja, ist auch für mich schwierig vorstellbar. Rufen Sie da einfach an bei der Hamas und fragen nach einem Interview oder wie läuft das?
Ja, nie ganz so. Also an sich ist es auch so, dass es über das klassische Schneeballprinzip läuft. Also das heißt, dass man vor Ort fährt und dann einfach Ansprechpersonen, Spokespersons, Sprecher solcher Organisationen trifft oder auch Anwälte oder Organisationen, also auch akademische Organisationen, die das Thema erforschen, die einen dann so ein bisschen weiterreichen. Und es ist schon so, dass wenn man auch vor Ort ist, dass der Kontakt oft viel schneller hergestellt werden kann, als man sich das aus der Distanz auch vorstellt. Also in einigen Fällen. In anderen Fällen ist es schon sehr schwer. Und es ist zum Beispiel sehr schwer, an Anführer ranzukommen, aus triftigen Gründen.
Jetzt geht es ja bei Ihrer Forschung auch darum, dass Ihre Erkenntnisse vielleicht helfen können, Konflikte in der Zukunft zu lösen. Was ist denn Ihr Eindruck? Kann man mit Terroristen verhandeln?
Ja, ich denke schon, dass das möglich ist. Also es war auch das Thema meiner Doktorarbeit. Und mir ging es darum zu zeigen, dass nicht unbedingt die Verhandlung mit Terrororganisationen zu so einem Dominoeffekt führen muss, dass andere Gruppen sich also bestätigt fühlen, auch zur Gewalt zu greifen, um dann auch Konzessionen zu erreichen, sondern dass dieses Domino-Prinzip ist ja die Schlüsselargumentation dahinter, dass man keine Verhandlungen führen sollte, weil man sagt, das würde dann zu so einem Domino-Effekt führen und überall auf der Welt würden Terrororganisationen entstehen und würden sich Rechte erkämpfen oder Ziele erkämpfen. Und tatsächlich ist es aber so, dass in der Realität die Reaktionsmuster solcher Terrorgruppen, die da auf der Welt verteilt sind, viel komplexer sind, dass manchmal auch die Abkehr von Gewalt kopiert wird oder dass überhaupt nicht Verhalten kopiert wird, sondern eher, dass man sich entfernt, also auch abgrenzt davon. Und überhaupt Verhandlungen sind schon möglich. Was man noch sagen kann, dass der Fokus auf Mittel wichtig ist in Verhandlungen, dass es diese Maximalforderungen, Terrororganisationen müssten ihre Ziele fallen lassen und kann auch dazu führen, dass das eben gleich nach hinten losgeht. Also dass das nicht intern vermittelt werden kann. Und es wird eben auch viel gemacht tatsächlich in der Welt, auch viel öfter, als man das natürlich mitbekommt als allgemeines Publikum oder als allgemeine Öffentlichkeit. Verhandlungen finden ja viel öfter statt, als das öffentlich kommuniziert wird und das auch aus guten Gründen, triftigen Gründen.
Die Ethnologin Caroline Görzig, ich danke Ihnen.
Dankeschön.